Wir wollen diesen Monat und haben am Herzen, ein bisschen mehr über Gebet zu sprechen. Weil Gebet was ganz Großartiges ist. Und wir manchmal so ein bisschen falsche Vorstellungen vom Gebet haben. Wir haben heute schon viel von Jesus gehört und Jesus ist der Mittelpunkt von all diesen Dingen. Wenn es um Gebet geht, geht es ja nicht um Gebet, sondern es geht um Gott, den Vater, den Sohn und den Heiligen Geist. Wenn es um Gebet geht, geht es nicht darum, dass wir irgendwelche Dinge abarbeiten müssen, sondern es geht darum, dass wir aus dieser Beziehung mit Gott und indem wir uns eins machen mit seinen Willen beten und dadurch auf der Erde was freigesetzt wird. Und ich möchte heute mit euch anschauen, was Gebet ist, ganz kurz. Dann schauen wir uns drei Beispiele aus der Bibel an, wo Gott Gebet verwendet hat. Und dann schauen wir uns noch an, wie Gott durch Gebet durch uns wirkt. Amen?
Amen.
Gut. Lass uns noch beten miteinander. Herr, ich danke dir, dass dein Wort die Wahrheit ist. Und du sagst in deinem Wort, dass wenn wir die Wahrheit erkennen, macht die Wahrheit uns frei.
Amen.
Und ich bete, Herr, dass wir bereit sind, einfach offen zu sein für das, was du zu uns sagst. Und dass wir bereit sind, unsere eigenen Vorstellungen wirklich auch beiseite zu legen, sodass du in deiner Wahrheit zu uns und zu unseren Herzen sprechen kannst. Ich bete, dass du jedem Einzelnen heute begegnest, Herr, in diesen Wahrheiten, die du für ihn vorbereitet hast. Und ich danke dir, dass du auch was Neues freisetzt in unseren Herzen in Bezug auf Gebet. Amen. Gebet ist in erster Linie Kommunikation. Das heißt, ich trete mit jemandem in Beziehung, ich lerne jemanden kennen. Wenn man sich zusammensitzt und miteinander spricht, lernt man die andere Person kennen. Und genauso ist es mit Gott. Auch Gott ist eine Person, mit der ich durch Gespräche Beziehung bauen kann. Und das geschieht auf der einen Seite, indem ich mich mit seinem Wort auseinandersetze, mit dem Wort Gottes. Da lerne ich ihn kennen, weil da offenbart er sich mir in seinem Wesen. Das geschieht im Gottesdienst, wenn ich die Predigt höre, wenn ich im Lobpreis vor Gott bin und einfach genießen kann, dass er jetzt da ist, meine Gedanken zur Ruhe bringen kann und mich auf ihn fokussieren kann. Das geschieht in Kleingruppen, wo ich mich mit Leuten treffe und über Gott rede. Das geschieht aber auch ganz stark im Gebet. Denn Gebet, und das vergessen wir manchmal, ist in erster Linie Dialog. Hast du dich schon mal hingesetzt mit jemandem, der dich den ganzen Abend vollgelabert hat? Und du bist so dazwischen drin, hast du versucht, so deine Sätze hineinzupressen, so irgendwie hineinzuschieben, aber dann hat der andere schon wieder weitergeredet und vor allem, was er am Herzen hat und was er sich denkt und so. Das ist manchmal herausfordernd, oder? Ich denke, manchmal geht es Gott mit uns so ähnlich. Wenn wir zu ihm kommen und dann alles von uns geben und ihn kaum zu Wort kommen lassen. Es ist auch wichtig, dass wir im Gebet Zeiten haben, wo wir zur Ruhe kommen, wo wir auf ihn hören. Und es macht ja auch Sinn, oder? Weil Gott kennt sich bei allen Dingen viel besser aus wie du und ich. Er ist derjenige, der weiß, was zu tun ist. Er ist derjenige, der weiß, welche Dinge notwendig sind. Und schön, wenn wir ihm alles erzählen. Und das hat auch seinen Platz. Aber wir sollen auch auf ihn hören und im Vertrauen auf ihn dann auch Schritte gehen. Kommunikation ist also Begegnung mit Gott. Gebet ist Begegnung mit Gott. Ein zweiter Punkt ist, dass das Gebet etwas ist, das verändert. Begegnung mit Gott und mit dem Heiligen Geist verändert mich. Es gibt so manche Leute, die mir ständig oder die immer wieder erzählen, was sie mit Gott alles erleben und was Gott tut und überall ist Gott gewaltig drin. Und dann schaue ich ihr Leben an und ich sehe keine Auswirkungen von dieser Begegnung mit Gott. Und da muss ich sagen, zweifle ich sehr, ob du wirklich Gott begegnet bist. Weil wenn du Gott begegnest, dann bleibst du nicht so, wie du bist. dann wirst du in sein Wesen verändert und umgestaltet. Und darum in erster Linie sehe ich am Leben von jemandem, wie sehr Gott am Arbeiten ist und Gott hineinwirkt in diese Person. Es verändert mich, weil ich durch das Wort Gottes Offenbarungen bekomme. Ich hoffe, wenn du die Bibel liest, liest du nicht nur so wie ein Roman, sondern du liest mit offenen Ohren, dass Dinge dich ansprechen. Ich weiß nicht, wie es dir geht. Mir geht es oft so, wenn ich in der Bibel was lese, dass mich dann denke, das habe ich jetzt schon so oft gelesen. Und auf einmal springt mir das förmlich ins Herz und ich spüre, wie Gott da zu mir redet. Die Bibel nennt das Offenbarung. Und mit dieser Offenbarung kann ich dann was tun. Wenn ich erkenne, dass in meinem Leben was nicht ganz im Einklang mit Gott ist, dann kann ich hergehen, das vor Gott bringen, Buße tun, ihn bitten, dass er mich reinigt, heilt, ihn einladen, in mein Leben zu kommen und mein Vertrauen in ihn zu setzen, zu sagen, Herr, mit dir können diese Dinge sich verändern. Und mit dir werden diese Dinge sich verändern. Das ist das Großartige an Gott, dass wir nicht alleine sind. Wir haben den Schöpfer von Himmel und Erde auf unserer Seite. Und wenn du Veränderung willst und Gott bestimmt Veränderung will, ja, wer soll denn diese Veränderung verhindern? Niemand. Aber es ist auch wichtig, dass wir Gott glauben und vertrauen, das, was er sagt. Und das in Anspruch nehmen für uns und auch dann Schritte gehen in diese Richtung hinein. Das Dritte, Und das Gebet ist, und das ist nicht erschöpfend. Ich habe jetzt nur mal so drei Punkte rausgenommen. Das Dritte, und über das wollen wir heute hauptsächlich reden miteinander. Das Dritte ist, dass im Gebet, im Dialog mit Gott, im Einsmachen mit ihm und seinem Willen Autorität freigesetzt wird auf dieser Erde. Und das werden wir uns jetzt miteinander näher anschauen. In Johannes 14, 12 bis 14, da steht drin, dass wir, wenn wir uns eins machen und in seinem Namen um etwas bitten, dann wird er unsere Bitten hören und sie erfüllen, weil der Vater den Sohn verherrlicht wird. Dann heißt, bittet um was ihr wollt in meinem Namen und ich werde es tun. Das ist keine Zauberformel, okay? Ich wollte schon lange einen Maserati haben, jetzt, da steht es endlich in der Bibel, wenn ich im Namen Jesus um einen Maserati bete, dann habe ich ihn. Oder Chanel-Kleid oder wie sie alle heißen, da diese Wahnsinnsdinger. Was immer du da auch am Herzen hast. Das ist nicht gemeint damit. Er sagt, wenn wir in seinem Namen bitten, und es bedeutet so viel, dass wir uns eins machen mit seinem Plan und mit seinem Willen. Und dort liegt die Autorität. Es ist kein Freibrief, ich bekomme jetzt alles, was ich will. Wobei ich schon glaube, dass Gott uns Dinge geben will und uns segnen will. Verstehe mich nicht falsch. Ich erlebe in meinem Leben immer wieder, wie Gott mich über meine Möglichkeiten hinaus segnet. Wirklich über meine Möglichkeiten hinaus segnet, weil er ein liebender, guter Vater ist. In Jakobus 4, 2, da wird es beschrieben, diese Situation. Dort heißt es, euch fehlt, was ihr so gerne wollt, weil ihr Gott nicht darum bittet. Jetzt manche Leute sagen, ja, Gott weiß eh schon alles, bevor wir was sagen, weiß er schon, was wir bitten wollen. Und trotzdem fordert uns Gott heraus, zu ihm zu kommen und ihn zu bitten. Und dann sagt uns, selbst wenn ihr darum bittet, bekommt ihr es nicht, weil ihr aus falschen Gründen bittet und nur euer Vergnügen sucht. Gott ist kein Bless-me-Automat, wo ich oben ein Gebetchen reinschmeiße und dann kommt unten alles raus, was ich haben will. Gebet ist oft auch ein Ringen um den Willen Gottes und zu erkennen, was ihm wichtig ist und was er in der Situation tun will. Und manchmal lässt Gott uns auch in Situationen zappeln, weil er weiß, was notwendig ist, damit er uns so verändern kann, wie, lass es mich anders formulieren, Gott nimmt sich die Zeit, dass er das, was wir uns wünschen, was von ihm kommt, aber noch nicht übereinstimmt mit der Bestimmung, die er für uns hat, dass diese Dinge zusammenkommen. dass du hineinwächst in das, was Gott am Herzen hat. Die Bibel ist voll davon. Schau einen Josef an, dem Gott am Anfang gesagt hat, dass er Großes durch ihn tun wird. Und dann ist er von den Brüdern verkauft worden, Sklave geworden, ins Gefängnis gekommen und hat, glaube ich, 15 oder 17 Jahre, wo noch länger, Jahre gedauert, bis er dann schlussendlich dorthin gekommen ist, wo Gott ihn verwenden wollte, nämlich als zweiter Mann im Staat Ägypten. Aber es brauchte eine Zeit, dass er hineinwachsen konnte in diese Berufung, damit ihm dann diese Berufung auch nicht zum Schaden wird. Der Schlüssel ist der Wille Gottes und unser Gehorsam ihm gegenüber. Und das hören wir heute nicht so gerne. Die Bibel offenbart uns auf der einen Seite diese Liebe Gottes zu uns und wie sehr er für uns ist. Ich bin immer wieder ganz angetan vom Zephania, Kapitel 3, Vers 17, wenn es heißt, dass Gott im Himmel über uns jauchzt mit unbeschreiblichen Worten, dass er jubelt über uns, über sein Volk. Da spricht er über Israel, aber wir sind ja genauso sein Volk. Also da ist diese Leidenschaft Gottes für uns, aber Gott sagt auch ganz klar, wer mich liebt, der befolgt meine Gebote. Es gehören diese zwei Dinge zusammen. Wir können nicht nur einen Teil nehmen und den anderen ausblenden, aber die zwei Dinge kommen zusammen, müssen zusammenkommen. Warum? Weil wenn diese zwei Dinge zusammenkommen, diese Leidenschaft Gottes, diese Erkenntnis seiner Liebe zu uns und unser Herz im Gehorsam zu sein, dann kann Gott in unserer Berufung gewaltige Dinge freisetzen. Und sie werden uns nicht zum Schaden. Wenn mein 10-jähriger Sohn kommt und sagt, ich liebe Motorradfahren, Papa, darf ich mir dein Motorrad ausleihen? Dann würde ich sagen, natürlich darfst du das, sobald du deinen Führerschein hast und sobald du Fahrpraxis hast und sobald du mit diesem Ding so umgehen kannst, dass ich dich nicht vom nächsten Baum kratzen muss. Vielleicht ist er dann 30 und wahrscheinlich ist er ein paar Monate sauer. Und trotzdem würde ich es ihm nicht geben, weil ich weiß, ich gebe es ihm dann, wenn er bereit ist dafür, damit es ihm zum Segen wird. Und so ein Herz hat Gott eben auch für uns. Unser Gebet beeinflusst andere. Und diese Dinge schauen wir uns jetzt zusammen an. Im 2. Korinther 10, 4 bis 5, da beschreibt der Paulus das ein bisschen, damit wir uns vorstellen können, warum Gebet so wichtig ist. Er sagt, die Waffen, mit denen wir unseren Kampf führen, sind nicht die Waffen dieser Welt. Es sind Waffen von durchschlagender Kraft, die dazu dienen, im Einsatz für Gott feindliche Festungen zu zerstören. Gehst du jetzt nach Hamras rauf und betest die Mauern nieder? Na, er spricht davon und sagt, mit diesen Waffen bringen wir eigenmächtige Gedankengebäude zum Einsturz und reißen allen menschlichen Hochmut nieder, der sich gegen die wahre Gotteserkenntnis auflehnt. Das ganze selbstherrliche Denken nehmen wir gefangen, damit es Christus gehorsam wird. Er spricht über die Gedanken der Menschen. Und die Gedanken der Menschen werden beeinflusst. Luther hat es mal so ausgedrückt, er hat gesagt, ich kann nicht verhindern, dass die Vögel in meinem Kopf fliegen, aber ich kann verhindern, dass sie ein Nest bauen. Und da geht es auch um Gedanken. Wir haben bei letzten Samstag gepredigt darüber und gehört, dass es auf der einen Seite den Feind gibt, der unsere Gedanken beeinflusst, und auf der anderen Seite Gott, der unsere Gedanken beeinflusst. Und je nachdem, auf wen wir hören, wird unser Leben ein Segen oder ein Fluch. Und wenn Menschen auf die falsche Seite hören, dann kann es zu einem furchtbaren Fluch werden. Wir erinnern uns an 80 Jahre Zweiter Weltkrieg. 60 Millionen Menschen sterben innerhalb von ein paar Jahren, weil einer auf die falschen Dinge gehört hat. Es kann Furchtbares passieren, wenn wir auf die falschen Sachen hören. Aber wenn wir auf Gott hören, dann können wir sogar, und da geht es jetzt nicht um Manipulation oder ähnliche Dinge, versteht mich nicht falsch, sondern wenn wir Gottes Wort über unserem Land beten, wenn wir Gottes Wort über Menschen beten, dann geschieht etwas, nämlich dass sich der Himmel sozusagen öffnet über diesen Menschen. Sie können die richtigen, die guten Gedanken empfangen. Und das schauen wir uns jetzt ein bisschen genauer an, was das bedeutet auf dieser Grundlage. Lass uns den Mose anschauen. Wir schauen etwas im Alten Testament, im Neuen Testament und zwei Dinge im Neuen Testament an. Im 2. Mose, Kapitel, lass mich umschalten da, 2. Mose, Kapitel 17 von Vers 8. Wir haben das letzte Mal kurz gestreift und ich möchte heute da ein bisschen näher darauf eingehen. Da ist eine ganz interessante Stelle, wo Israel gegen die Amalekiter kämpft. Sie werden angegriffen von ihren Feinden und dann geschieht was Komisches. Da steht, Moses befahl Josua, wähle dir Männer aus und kämpfe gegen das Heer von Amalek. Morgen werde ich mich mit dem Stab Gottes in der Hand auf den Hügel dort stellen. Josua tat, was Mose ihm gesagt hatte. Er führte seine Männer in den Kampf gegen die Amalekiter. In der Zwischenzeit stiegen Mose, Aaron und Hur auf den Hügel. Solange Mose seinen Arm hochhielt, waren die Israeliten im Vorteil. Also die Israeliten haben gewonnen. Doch immer, wenn er seinen Arm sinken ließ, weil er müde war, gewannen die Amalekiter die Oberhand in der Schlacht. Als nun Moses Arme immer schwerer wurden, suchten Aaron und Hur ihm einen Stein, auf den er sich setzen konnte. Dann stützten sie seine Arme, der eine den linken und der andere den rechten. Auf diese Weise blieben seine Arme oben, bis die Sonne unterging. Und da brauchst du Hilfe. Hast du schon mal hingeschaut? Probier's mal. Schau mal, wie viele Stunden du so stehen kannst. Und nimm noch einen Stab in die Hand, damit es ein bisschen schwerer wird. Deshalb gelang es Josua, das Heer von Amalek zu schlagen. Wait a minute. Da sitzt so ein alter Herr auf einem Hügel oben. Was hat denn das damit zu tun, wer da unten gewinnt? Jetzt einmal ganz nüchtern betrachtet, oder? Also du hast morgen eine Gerichtsverhandlung. Da sagst du zu deinem Opa, du Opa, komm mal. Da oben gibt es eine nette Kirche, da das Romedi-Kirche, da setzt du dich auf die Bank, da hast du einen Stecken und von 11 bis 1 habe ich meine Gerichtsverhandlung und in der Zeit hältst du den Stecken hoch. Im Prinzip ist das das, was der Mose macht, oder? Hat das was mit dem Stecken zu tun? Muss es der richtige Stecken sein? Es geht darum, dass es ein Bild ist von einer Haltung von Anbetung und Fürbitte. Mose ist nicht da oben gestanden, hat den Stecken hochgestreckt, gedacht, schau mal, wie lange es aushält. Sondern Mose war in dieser Zeit vor Gott, hat ihn angebetet und Fürbitte für das Volk getan. Und weil er das getan hat, hat Israel gewonnen. Und immer wenn er müde geworden ist, weil das ist anstrengend und wenn die Sonne noch runterheizt, dann haben auf einmal die Feinde gewonnen. Und darum ist es so gut, wenn man Freunde hat, wenn man Gemeinschaft hat. Aaron und Hur kommen und halten seine Hände hoch und das Volk Israel gewinnt diese Schlacht. Und es geht den ganzen Tag. Warum gewinnen die Israeliten, wenn der Mose seinen Stab hochhält? Da kommen keine Blitze aus dem Stab. Da kommt auch nicht irgendwas, was die Feinde vernichtet, aus dem Stab. Warum? Wegen Gott. Solange Mose eintritt für das Volk vor Gott, wirkt Gott hinein und das Volk Israel gewinnt. Und sobald der Mose das nicht mehr tut, wirkt der Feind durch seine Feinde und die Feinde gewinnen. Und das ist auch. Amen. Genau. Mose tritt ein für das Volk vor Gott und das Volk gewinnt. Weil im Geistlichen sich was verändert. Weil im Geistlichen Gott Vollmacht freisetzt durch das Gebet von Mose. Unterschätzt nicht die Vollmacht, die Gott dir gibt im Gebet. In Vers 12, dort stützen eben der Hur und der Aaron die Hände von ihm, weil dadurch sie gemeinsam diesen Kampf gewinnen. Mose alleine hätte nicht gewonnen. Mose hätte es nicht geschafft, den ganzen Tag die Hände oben zu halten. Aber mit Hilfe gemeinsam haben sie es geschafft. Matthäus 18, 19, dort heißt es auch, wenn zwei über eine Sache eins werden auf dieser Erde und Gott bitten, dann wird er sie ihnen geben. Wir haben letzte Woche Mittwoch wieder Gebet gehabt in der Gemeinde. Wir waren zu viert und haben gemeinsam gebetet für unser Land, für die Gemeinde. Und ich glaube, dass da Kraft freigesetzt wird. Ich glaube auch, wenn es mehr sind, wird mehr Kraft freigesetzt. Bin ich auch überzeugt davon. Gut, jetzt kann man sagen, das war das Alte Testament, da ist das Ganze noch anders gewesen. Schauen wir uns eine andere Bibelstelle an. Und jetzt von Petrus in der Apostelgeschichte 12. Echt 12, ja. Lauter ist es definitiv, ja. Auf alle Fälle. Lass uns das anschauen, was da geschehen ist in der Apostelgeschichte 12 von Vers 5 weg. Das ist eine Situation, wo der Petrus verhaftet wurde, ins Gefängnis gekommen ist, links und rechts war angekettet an Soldaten, die Füße im Block, also keine einfache Situation. Und dann heißt es, in der Nacht, lesen wir von Vers 5 weg. Sie wollten ihn nämlich da öffentlich eben vor dem verurteilen vor dem Volk. Und in Vers 5 heißt es, doch während Petrus im Gefängnis saß, betete die Gemeinde inständig für ihn zu Gott. In der Nacht vor der Verhandlung schlief Petrus angekettet zwischen zwei Soldaten. Vor dem Gefängnistor hielten weitere Soldaten Wache. Plötzlich erschien ein strahlendes Licht in der Zelle und ein Engel des Herrn stand vor Petrus. Der Engel stieß ihm in die Seite, um ihn zu wecken und sagte, schnell steh auf! Und die Ketten fielen von seinen Handgelenken. Dann sagte der Engel zu ihm, zieh dich an und schnüre deine Sandalen. Das tat Petrus und nimm deinen Mantel nun und folge mir, befahl der Engel. Petrus verließ die Zelle und folgte dem Engel im Glauben, er habe eine Vision. Ihm war nicht bewusst, dass das Ganze tatsächlich geschah. Ist auch nachvollziehbar, oder? Also eingekettet zwischen zwei Soldaten. Selbst wenn die Ketten wegfallen, sind da immer noch zwei Soldaten. Und die Türe ist zu und davor stehen nochmal Soldaten. Sie passierten die erste und die zweite Wache. Die haben sie freundlich gegrüßt. Und erreichten das Eisentor zur Straße, das sich wie von selbst von ihnen öffnete. Vor Petrus und dem Engel. Ich meine, so eine Gefängnistür, die geht nicht so leicht auf. Okay, das sind keine so IKEA-Schränke. Okay? Sondern das ist was Stabiles. Das ist Tiroler Handwerk. Das ist von einem Schreiner, der das so baut, dass du da den Kopf dir einrennen kannst, wenn du da raus willst. Da begriff Petrus, was geschehen war. Es ist wirklich wahr, sagt er. Der Herr hat seinen Engel gesandt, mich vor Herodes gerettet und vor dem, was die Juden mit mir vorhatten. Aber mit was beginnt's? Die Gemeinde betete, wie heißt er? Inständig. Die haben nicht beim Essen gesagt, und übrigens, Herr Jesus, hol noch den Petrus aus dem Gefängnis, Amen. Sondern sie sind eingetreten vor Gott, weil sie hoffentlich geglaubt haben, dass Gott durch seine Gebete was tut. Das sollten wir nämlich auch. Manchmal beten wir und erwarten uns gar nicht, dass Gott was tut. Das ist nämlich auch beim Petrus passiert. Der Petrus geht dort zur Gemeinde, klopft an die Türe und eine Magd, die Rode, macht ihm auf. Schaut, da steht der Petrus vor der Tür, macht die Tür zu und geht zurück zu den Leuten und sagt, der Petrus steht vor der Tür. Da gibt es das. Weißt du, haben sie es nicht erwartet oder was auch immer. Auf alle Fälle klopft der Petrus weiter wie wild an die Tür, bis sie ihm endlich aufmachen. Wenn wir beten, dann dürfen wir Gott vertrauen, dass unser Gebet seinen Arm bewegt. Wir beten nicht ins Leere, wir machen keine Luftschlachten oder Kämpfe. Wir vertrauen, dass Gott durch unser Gebet was bewirkt. Amen. Kannst du die letzte Predigt auch nochmal dir anhören. Lass uns die letzte Stelle anschauen, im 1. Timotheus 2, von 1 bis 4. Und ich lese jetzt da, weil es da noch klarer rauskommt aus der neuen Genfer Übersetzung. Und da steht, sagt der Paulus zum Timotheus: Das Erste und Wichtigste, wozu ich die Gemeinde auffordere, ist das Gebet. Es ist unsere Aufgabe, mit Bitten, Flehen und Danken für alle Menschen einzutreten, insbesondere für die Regierenden und alle, die eine hohe oder eine leitende Stellung einnehmen, damit wir ungestört und in Frieden ein Leben führen können, durch das Gott in jeder Hinsicht geehrt wird und das in allen Belangen glaubwürdig ist. In dieser Weise zu beten ist gut und es gefällt Gott, unserem Retter, denn er will, dass alle Menschen gerettet werden und dass sie die Wahrheit erkennen. Warum sagt der Paulus jetzt das? Ist das eine gute Idee? Ist das, die Gemeinde hat nicht viel zu tun, damit ihr nicht langweilig wird? Das Erste und das Wichtigste, sagt er, ist Gebet. Warum sagt er das? Warum sagt er, dass das Volk Gottes für die Regierenden beten soll? Damit wir es fein haben, uns auf die Couch schauen können. Damit der Friede Gottes da ist und wir das Evangelium in Freimütigkeit verkünden können. Warum? Damit die Menschen von Gott hören und eine Chance haben, zu ihm zu finden. Darum sollen wir für die Regierung beten. Ich sage jetzt mal was sehr, vielleicht Provokantes. Ich glaube, wenn wir mehr für unsere Regierung beten würden, dass es in Österreich anders ausschauen würde. Und ich glaube, dass wir eine Verantwortung haben, speziell jetzt für diese Wahlen. Wir haben vorher gehört, dass der Feind versucht, die Gedanken der Menschen zu beeinflussen und Gott. Aus einem Grund, weil Gott dem Menschen Autorität über diese Erde gegeben hat. Das kann nicht der Feind einfach tun, was er will, aber auch Gott hat sich selber eingeschränkt sozusagen. Er könnte, wenn er wollte. Aber weil er uns die Autorität gegeben hat, wirkt er durch uns hinein in diese Welt. Wenn wir für die Regierung beten, dann glaube ich, dass der Himmel sozusagen offen ist über der Regierung, über den Menschen, selbst wenn sie Gott nicht kennen und dass ihre Gedanken positiv von Gott beeinflusst werden. Wenn wir nicht beten, glaube ich, dass der Himmel zu ist und alle möglichen verrückten Gedanken in die Köpfe der Menschen kommen. Also, wenn wir mit Gender und mit diesen Dingen zu tun haben, du kommst nicht als Mann oder Frau, Junge oder Mädchen auf die Welt, sondern du kannst dir das selber aussuchen. Ich meine, wie verblendet muss, was geschieht im Kopf von den Menschen, dass sie das glauben? Es ist so wichtig, dass wir das auch in Anspruch nehmen, dass wir sozusagen im Gebet den Feinden machten, dass Gott seine Pläne zur Erfüllung bringt. Ich glaube, dass diese Wahl entscheidend ist, und ich bete täglich, dass Gott die richtigen Leute in die richtigen Positionen setzt, weil nur er kennt die Herzen. Ich kann nicht hineinschauen, weder in einen kurzen noch in einen Kickel oder wie sie alle heißen. Ich kann nur die äußeren Dinge beurteilen und so zu einem Schluss kommen. Aber Gott kennt die Herzen und das Wort Gottes sagt, er setzt Könige ein und er setzt Könige ab. Weil er der Herr ist über diese Erde. Und das hat was mit uns zu tun. Und darum möchte ich uns einfach auch neu herausfordern, in diesem Bewusstsein zu beten. In diesem Verständnis, dass wir diese Nation beeinflussen können durch unsere Gebete. Lass uns das nochmal abrunden. Im Hesekiel, das haben wir das letzte Mal schon kurz angeschaut, 22, 30 und 31, da steht was sehr Interessantes, das ist für mich wichtig, dass wir das vor Augen haben, darum wiederholen wir es. Da ist eine Situation, wo das Volk Israel viel Böses tut und gegen Gott arbeitet und ihre eigenen Wege geht und schlimme Zustände herrschen. Und dann sagt Gott, ich hielt Ausschau nach einem unter ihnen, vom Volk Israel, der die Mauer schließt und vor mir für das Land in die Bresche springt oder in den Riss tritt, damit ich es nicht zerstören muss, sozusagen. Aber ich fand niemand. Deshalb werde ich meinen Groll über sie ausgießen und das Feuer meines Zorns wird sie vernichten. Ich werde sie so bestrafen, wie sie es für ihr Verhalten verdienen, spricht der Herr. Also wir haben da ein böses Volk, das Gericht verdient von Gott. Was tut Gott in seiner Gnade? Er sucht verzweifelt noch irgendjemand, der für dieses Volk eintritt, Fürbitte tut, Buße tut, weil er sagt, wenn ich da jemanden finde, dann muss ich nicht Gericht bringen, sondern kann meine Gnade ausgießen über dem Volk. Das ist eigentlich das, was dieser Vers aussagt. Und das spricht vom Herz Gottes, aber weil Gott ein gerechter Gott ist, muss er schlussendlich das tun. Es ist dasselbe wie mit Jesus Christus. Eigentlich müssten du und ich, wir alle, wir sind verurteilt, solange wir Jesus nicht kennen. Wir werden die Ewigkeit in der Hölle verbringen. Aber weil Jesus Christus für uns eingetreten ist, hat er für unsere Sünden bezahlt und uns erlöst. Und jetzt sind wir frei und jetzt wissen wir, wenn ich sterbe, bin ich bei meinem Herrn. Wenn ich sterbe, dann erwartet mich nicht Schmerz und furchtbare Dinge, sondern mich erwartet was Großartiges. Etwas, worauf ich mein ganzes Leben eigentlich schon warte. Nämlich diese Herrlichkeit, diese Gemeinschaft mit Gott. Und wenn wir, so wie Jesus, im Gebet für Menschen eintreten, dann glaube ich, dass Gott in ihr Leben hineinwirkt. Es dauert vielleicht, es geschieht nicht nach unseren Vorstellungen und Zeitplänen, aber Gott wird diese Dinge freisetzen, weil er ein guter Gott ist, weil er uns gnädig sein will, weil er nicht Gericht bringen will, sondern seine Gnade ausgießen will. Die Bibel redet immer wieder davon, dass er langmütig ist, dass er gütig ist, dass er dort, wo Sünde mächtig ist, ist seine Gnade noch viel mächtiger sein. Mächtiger ist so eine Bibelstelle. Und darum ist es so wichtig auch, dass wir uns diese Zeit nehmen, vor Gott einzutreten. Das gilt in der Familie, das gilt in der Ehe, das gilt aber auch im Größeren für unser Land. In Apostelgeschichte 4, Vers 6, da lesen wir auch diese Stelle, dass die Apostel sagen, das Problem, wenn wir mit so viel organisatorischem Zeug beschäftigt sind, ist, dass wir nicht mehr zum Beten und zum Verkündigen der Botschaft kommen, weil wir die Tische bedienen. Das ist nicht gut. Darum suchen wir Leute, die uns diese Arbeit abnehmen, aber wir fokussieren uns auf das Wort und das Verkündigen der Botschaft. Und ich glaube, dass viele Pastoren und viele Leiter heutzutage mit so viel Organisation beschäftigt sind, dass sie zu dem nicht mehr viel kommen oder nur noch eingeschränkt. Auch dort braucht es wieder diese Aarons, diese Hurs, die Arme hochhalten und sagen, komm, ich nehme dir da was ab, damit du mehr Zeit hast für diese Dinge. Und natürlich betrifft es jeden Einzelnen von uns auch. Gut, lass uns zusammenfassen. Erstens, Gebet ist Dialog mit Gott, das uns verändert und Autorität freisetzt. Wir haben eine Wächterfunktion im Gebet. Wenn wir beten, wirkt Gott durch uns in diese Welt hinein. Er hat uns diese Welt anvertraut und darum haben wir eine gewisse Vollmacht, sein Wirken in dieser Welt auch freizusetzen. Wenn wir beten, wirkt Gott durch uns in diese Welt hinein und Gott setzt durch unser Gebet Segen statt Fluch frei. Amen. Ich möchte noch zwei Dinge ans Herz legen. Das eine ist, es gibt eine Webseite, die heißt Pray for Austria. Ich kenne die Helena, die das ins Leben gerufen hat. Persönlich haben sie bei Awakening kennengelernt. Und es ist erstaunlich, wie Gott das Ding verwendet. Du kannst bei Pray for Austria einen Politiker oder mehrere adoptieren und für die regelmäßig beten. In der Zwischenzeit sind 1143, das war der Stand heute, vor 3 Tagen habe ich mal hineingeschaut, da waren es 900 noch irgendwas, Leute, die sich verpflichten, für einen Politiker zu beten. Täglich oder wöchentlich gibt es verschiedene Möglichkeiten. Kann ich dir sehr aufs Herz legen, speziell für diese Wahl. Tritt ein für unser Land, für Gott, weil Gott hat mit unserem Land Großes vor. Und darum glaube ich, ist es so wichtig, dass diese Wahlen, dass die richtigen Leute in die richtigen Plätze kommen bei dieser Wahl. Und es wird geschehen, wenn wir beten. Wir werden jetzt noch uns ein paar Minuten Zeit nehmen und zu zweit, zu dritt miteinander für diese Wahl beten. Aber ich möchte eigentlich auch anbieten oder auch uns ans Herz legen, ob wir uns nicht einmal in der Woche für eine halbe, dreiviertel Stunde treffen können, um gemeinsam für diese Wahlen zu beten, mit Schwerpunkt auf diese Wahlen. Wer wäre bereit mitzumachen? Jetzt wird es konkret. Wer nimmt sich Zeit dafür? Ich würde vorschlagen, wer da mitmachen will, kommt noch einfach auf mich zu. Es wäre auch toll, wenn wir zum Beispiel 3, 4 Termine hätten. Es muss ja nicht ein Termin sein, wo dann 10 Leute beten. Es können 3 Termine sein, wo jeweils 3 Leute beten oder 5 Leute beten. Und dann hätte es mehr Möglichkeiten. Aber ich denke, Gott wird unser Herz sehen und wird einfach seinen Einfluss auch geltend machen für diese Wahl. Zweite Möglichkeit, du kannst da bei Pray for Austria dich anmelden und dort mitbeten. Okay? Ist das okay, wenn wir uns noch ein paar Minuten nehmen und uns eins machen? Gott hört auf sein Volk. Amen. Lass uns beten, dass die richtigen Leute in den richtigen Platz kommen. Lass uns beten, dass alles ins Licht kommt, was noch im Verborgenen ist. Gott hat das schon gemacht in Österreich teilweise. Und dass wirklich nichts im Hintergrund laufen kann, ohne dass es nicht auch ans Licht gezerrt wird oder hervorkommt. Lass uns für Weisheit und für Schutz für die Politiker beten und ganz besonders auch für die christlichen Politiker, die wirklich im Herzen haben, auch diese christlichen Werte in die Politik wieder neu hineinbringen. Und, das wäre auch ganz wichtig, dass diese Streitereien aufhören. Dieses dauernd über den anderen herziehen. Das steht man da heroben, ich habe so satt, ich kann es nicht mehr hören. Wenn man nur noch über das Schlechte redet, nur noch über das Negative redet, sondern dass wir beten, dass da wieder Respekt und Achtung voreinander kommt und dass die Leute, dass die Politiker zum Wohle des Landes regieren, nicht zu ihrer Partei, nicht für ihren eigenen Sack, sondern wirklich, wir brauchen so Väter und Mütter für unser Land. Okay? Und was dir sonst noch am Herzen liegt. Nehmen wir uns ein paar Minuten Zeit dafür.